Herzlich willkommen beim ersten More Mile Podcast, dem Podcast für Mobilität, Lifestyle und Entrepreneurship. Wir haben Brabus besucht und nutzen die Gelegenheit, um uns mit dem CEO Konstantin Buschmann zu unterhalten. Noch nie zuvor hat der Denker und Lenker hinter der Marke Brabus in einem Podcast Einblicke in sein berufliches und persönliches Leben gewährt. Was das Brabus One Second Wow ist, warum Konstantin Buschmann zwei Geburtstage feiert und was Brabus machen würde, wenn es Mercedes-Benz nicht mehr gäbe, erfahrt ihr jetzt.
Ja, Konstantin, erstmal das Erste, sind wir natürlich mega froh, dass wir dich Konstantin nennen dürfen. Wir hatten immer so ein bisschen die Angst, dass wir dich Konstantin Brabus nennen. Einfach.
Ihr könnt mich auch den Weihnachtsmann oder den Osterhasen nennen, aber es macht einfach mit dem Namen, ist es einfacher.
Ja, komplett. Genau. Ja, wie machst du das, dass du so locker bist als CEO von einer relativ großen Firma, dass du einfach der Konstantin bleibst?
Och, das ist eine schwierige Frage. Wie mache ich das? Ich glaube, ich versuche möglichst unverstellt und... Ich finde, authentisch ist ein ganz furchtbares Wort. Also ich glaube, unverstellt trifft das, was uns, glaube ich, auszeichnet, ist, dass wir insgesamt ziemlich schnell auf den Punkt kommen hier in der Firma. Und ich finde es sehr sinnvoll, wenn man dabei keine unnötigen Barrieren aufbaut. Und das ist so eine Barriere, die ich überhaupt nicht gerne habe. Also mir geht es hier um die Inhalte und um die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Brabus ist eben nicht die typische Firma, sondern wir sind sehr familiär, direkt persönlich im Umgang. Und das reflektiert sich eben auch in vielen langfristigen Partnerschaften. Das reflektiert sich in toller kollegialer Zusammenarbeit. Ich glaube, dass es dabei überhaupt nicht sinnvoll ist, Barrieren aufzubauen, die uns nicht weiterbringen.
Also bist du kein Böse, wenn man Konstantin Brabus nach...
Nein, das ist ja so ein Running Gag, den gibt es bei uns schon seit 40 Jahren. Also immer, wenn hier jemand anruft, der sagt, ich muss unbedingt den Chef sprechen. Ich war mit dem Herrn Brabus in der Schule.
Ja. Mhm.
Dann ist natürlich klar, den Herrn Brabus gibt es überhaupt nicht. Das war früher der Bodo Buschmann, jetzt ist es eben der Konstantin Buschmann. Und mit dem Herrn Brabus in der Schule, das funktioniert nicht.
Ja. Aufgeflogen.
Aufgeflogen, genau.
Dazu kommt natürlich auch, dass sich unser Team in den letzten 3 Jahren nochmal sehr, sehr stark verjüngt hat und wir auch viele, viele neue Themen angehen, digitale Themen angehen. Wir digitalisieren alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist in der Firma hier. Ich glaube, an unserem Online-Auftritt ist das inzwischen oder an unseren Social-Media-Accounts auch sehr, sehr gut zu erkennen. Und es ist auch eine Frage der Ansprache. Also ich glaube, dass wir ganz, ganz zeitgemäß unterwegs sind. Und nur das, ob mich jetzt jemand mit dem Vornamen anspricht oder mit dem Nachnamen anspricht, hat erstens mit den Ergebnissen in diesem Unternehmen überhaupt nichts zu tun, sondern nur mit der Frage, wie schnell man zusammen dorthin kommt. Und ich glaube auch, dass es einer frischen und dynamischen Marke gut tut, wenn wir auch einen frischen und dynamischen Geschäftsführer haben, der nah dran ist an den Themen und auch an den Menschen.
Ja, der du bist, das können wir bestätigen auf jeden
Fall. Absolut, ja. Mal kurz und knapp formuliert, wenn man sich jetzt mal die aktuelle Situation anguckt, also nicht nur Corona, sondern auch die Jahre davor, gibt es natürlich einen enormen Wandel auch in der gesamten Automobilbranche, also durch die Bank weg. Es gibt viele große OEMs, riesige Tiere, die früher als unangreifbar gelten, die heute auch zum Teil angeschlagen sind und nicht richtig den Weg sozusagen der Zukunft finden. Wie sozusagen habt ihr vor, euch durchzusetzen? Was ist euer Weg, den ihr gehen wollt und sagt, das ist der Brabus Way to Go und hier, so wird es Brabus in Zukunft geben und deshalb wird es uns weiterhin genauso geben, wie es uns jetzt gibt?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also ich glaube, dass die Antwort auf die Frage auch nicht, das geht ganz schwer in einem Satz. Wie setzen wir uns durch und wie geht der Weg in die Zukunft? Ich glaube vor allem, dass wir erstens, ich habe irgendwann vor einiger Zeit mal gesagt, wir sind ein Startup mit einer 40-jährigen Unternehmensgeschichte. Also vieles von dem, was wir im Moment machen, zielt natürlich auch darauf ab, Dinge in der Marke, die es schon gibt, ans Tageslicht zu bringen. Also viel meiner Arbeit dreht sich darum, dass wir diese absolut sensationelle Marke, die Brabus heute ist, und die es auch über die letzten 40 Jahre geworden ist, so in die Zukunft übersetzen, dass die besten Elemente dieser Marke weiter transportiert werden und vielleicht auch einige Elemente etwas zeitgemäßer und etwas zukunftsfähiger gestalten. Aber das ist natürlich in jedem Unternehmen so. Und auch jeder, da sollte sich jeder mittelständische Geschäftsführer mit auseinandersetzen. Ich tue das auch. Was heißt das? Es heißt, was sich sicherlich ändert, ist, wir werden deutlich digitaler. Wir werden fast ausschließlich digital kommunizieren, bis auf ganz wenige Präsenzmessen. Natürlich haben wir weiterhin viele Events mit unseren Handelspartnern, die dann aber lokaler Art sein werden und ganz gezielt verschiedene Menschen und Fans ansprechen werden und Kunden ansprechen werden. Aber digital ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein dessen, was wir in der Kommunikationsarbeit tun. Das ist die Marschrichtung im Marketing.
Das heißt, kein IAA, kein Genf? Oder sind das noch die,
ja,
die
Ja, doch, IAA und Genf sind zwei der Ausnahmen, bei denen ich glaube, dass sie ein fester Bestandteil des Jahresprogramms sein werden. Insbesondere, muss ich ganz ehrlich sagen, der Autosalon Genf liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich ihn für die beste Automobilmesse habe, die es weltweit gibt. Oder zumindest mal, die es in Europa gibt. Bei der IAA stellt sich natürlich die Frage, wie das durch den ganzen Ortswechsel sich jetzt gestaltet. In der Vergangenheit zweifelsohne eine riesige und sehr interessante Messe für uns aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Allerdings muss die IAA natürlich auch im Zuge dieses Ortswechsels jetzt ihr Profil wirklich neu schärfen und vieles verändern. Ich glaube, dass sich die Messelandschaft deutlich verändern wird. Allerdings muss das für uns überhaupt nicht nachteilig sein. Mhm. Ja. Wir sind jetzt schon in einem Format auf Messen unterwegs, in dem wir zum Beispiel uns immer wieder ganz klar auf unsere Stärken besinnen. Das heißt, wir haben zum Beispiel, ihr wart auf vielen Messen und habt uns dort besucht, wir haben im Kern seit 30 Jahren einen unveränderten Messestand, der mit leichten Modernisierungen immer wieder die gleiche Faszination auslöst. Und wir versuchen nicht, das gehört ganz klar zu den Elementen, die wir meiner Meinung nach sehr, sehr gut machen, nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr alles über den Haufen zu werfen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, und komplett neu anzusetzen, sondern wir nehmen das, was da ist, modifizieren es leicht und gehen damit wieder weiter in die Zukunft. Das ist, ich nenne das immer das Chanel-Prinzip, angelehnt an die Tatsache, dass wir eigentlich immer beispielsweise auf Messen mit einem ganz klaren, sehr, sehr schlichten weißen Teppich auftreten, Glaswände drumherum, ganz klarer Fokus auf die Produkte. Mhm. Grundsätzlich, weil das eines unserer zentralen Markenkernelemente ist, Black and Bold im Auftritt, also alle Kollektionsfahrzeuge sind immer schwarz, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Meistens mit einem guten Grund. Und dadurch geben wir immer ein gutes und einheitliches Bild ab auf jedem Event und jeder Messe, ohne dass wir jedes Jahr uns komplett neu erfinden müssen.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf euch nächstes Jahr im April auch bei uns.
Absolut.
Wird auf jeden Fall spannend.
Was uns noch sehr interessiert hat, beziehungsweise auch die Community, wir haben mal reingefragt. Ich meine, Brabus braucht man keinem erklären, was es ist. Mhm. Im Kern Mercedes pur. Würde es auch einen Brabus ohne Mercedes geben? Ist sowas denkbar überhaupt? Oder ist das sozusagen wie Pech und Schwefel einfach unzertrennbar?
Das sind auf jeden Fall 2 Euro, mein Lieber.
Gibt es das Phrasenschwein? Ist schon aktiv, genau, das Phrasenschwein. Ich würde gleich reinschmeißen. Zuhörer. Achtung, fertig.
Ich mir 2 Euro. Rein.
Das will ich dir aber von dir auch wieder haben. Ich habe ein begrenztes Kapital zur Verfügung. Dankeschön.
Das ist Ernie, unser Phrasenelefant an alle Zuhörer. Der wird auf jeden Fall schön gefüttert, sobald mal eine Phrase in den Raum geworfen wird. Und das Ganze wird dann später für den guten Zweck, den wir auch gerne zusammen mit euch dann nochmal entscheiden, gespendet. Danke, Fabi.
Danke. So, aber die Frage war, wird es einen Brabus ohne Mercedes-Benz in Zukunft geben? Es ist ja schon so, und es ist auch die letzten 40 Jahre so gewesen, dass wir erst einmal ein völlig unabhängiges und eigentümergeführtes Familienunternehmen sind. Es ist natürlich auch so, dass wir in ganz enger Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz die letzten 40 Jahre immer wieder auf Basis von Mercedes-Benz-Produkten oder in direkter Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz wirklich tolle Produkte entworfen haben. Sei es in der Zusammenarbeit bezüglich Mercedes-Benz-Fahrzeugen, sei es in der Zusammenarbeit mit Smart und in diversen Projekten. Wenn wir die jetzt alle aufzählen wollen würden, würden wir hier lange sitzen. Mhm. Ich glaube, dass das auch genauso weitergehen wird. Wir haben heute natürlich eine sehr, sehr gute Verbindung zu Mercedes-Benz. Allerdings gibt es ja auch schon ein Brabus, was davon völlig unabhängig funktioniert und hat es auch immer gegeben. Insofern ist die klare Antwort auf diese Frage jein.
Jein, ne?
Natürlich, wir sind heute in verschiedene Business Units unterteilt. Beispielsweise die Business Unit Supercars and Tuning, in denen wir natürlich weiterhin mit unserer Marke auf Mercedes-Benz-Fahrzeugen aufbauen werden, um tolle, faszinierende Produkte zu bauen, die uns alle, das ist auch das absolute Kernthema in unserem Markenkern heute, das Brabus One Second Wow, also die in einer Sekunde sehen, begeistern, verlieben und kaufen wollen, auslösen. Mhm. Wie zum Beispiel beim aktuellen Brabus 800 auf Basis G63 oder auch unserem Adventure XLP, der Pickup-Variante. Allerdings ist es in anderen Business Units heute schon so, zum Beispiel Brabus Marine, dass wir völlig losgelöst von Mercedes-Benz eigene Produkte bauen, in dem Fall gemeinsam mit dem finnischen Bootsbauer Axopar verschiedene Bootsmodelle auf den Markt bringen, wo wir mit einer Sub-Branded-Strategie angefangen haben oder Co-Branded-Strategie angefangen haben, besser gesagt, und inzwischen völlig darauf umgeschwenkt sind, als eigener Hersteller aufzutreten, weil das schlicht und einfach das ist, was die Kunden von uns haben wollen.
Bravos pur sozusagen.
Ja, und im Moment haben wir in dieser Business Unit 3 Modelle auf dem Markt und kommen dann mit, 2 Modelle auf den Markt und kommen gerade, deshalb vertausche ich das jetzt, sind gerade wirklich im Rollout für die nächsten 2 Modelle, mit denen wir 2020, 2021 auf den Markt gehen werden. Also es wird, auch da bleibt es spannend. Und das zum Beispiel hat mit Mercedes-Benz
nichts zu tun, ne?
Überhaupt nichts zu tun. Ja. Das ist, warum auch? Ja, natürlich wieder anders ist es beim Thema klassische Fahrzeuge, wo wir, ich glaube, inzwischen mit die besten Restaurationen liefern, die man in Europa kaufen kann. Das ist das ganz klar erklärte Ziel in der Einheit. Und man kann heute bei uns 280 SL Pagode zum Beispiel oder W111 3,5er Cabriolet oder auch hoch bis zum 300 SL Flügeltürer oder Roadster in absolut perfekter, wir nennen das 6-Sterne-Qualität, also 1-Plus-Restaurationen, ja. 1-Plus-Restaurationsqualität kaufen. Und das baut natürlich wieder auf, Mercedes-Benz-Fahrzeugen auf, aber in einem völlig anderen Zusammenhang, als das beispielsweise aktuelle Sondereditions von Neufahrzeugen tun.
Wie muss man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Habt ihr einen Brabus-Beauftragten bei Mercedes-Benz oder gibt es so ein, ich sag mal, rotes Telefon wie im Kalten Krieg damals, so eine direkte Leitung?
Nein, das gibt es zum Glück nicht, sondern es ist immer schon so, dass wir ein eigenständiges Unternehmen sind und wir uns grundsätzlich selber die Ideen für unsere Produkte einfallen lassen müssen. Und dass wir, da wir natürlich weder Mercedes-Benz oder die Daimler AG bei uns beteiligt ist, außer in einzelnen Unternehmensbestandteilen, wie zum Beispiel unseren gemeinsamen Smart-Projekten, dass wir selber für unser Schicksal verantwortlich sind. Und das ist aber auch wieder zentraler Bestandteil unserer Unternehmensidentität. Denn unsere einzige Überlebensberechtigung ist ja genau das, dass wir uns selber eigenständig Ideen für erfolgreiche und tolle Produkte einfallen lassen und wir nicht nur die Ideen haben, sondern diese Produkte dann auch umsetzen. Ja, und dass wir das in einer wirklich, ich glaube, vielfach unter Beweis gestellten, sehr guten Qualität tun und dass wir das auch in einer Geschwindigkeit tun, die vielleicht das ein oder andere Mal schneller ist, als das ein großer Konzern kann. Das ist unsere heutige Überlebensberechtigung, eindeutig.
Sven hat ja vorhin gesagt, für den XLP braucht ihr 4 Wochen zum Teil. Das ist ja krank.
Ja, absolut. Entscheidend ist nicht nur, dass wir für einen Adventure XLP 4 Wochen brauchen im Umbau, sondern entscheidend ist vor allem, dass wir einen Adventure XLP in 5 Monaten entwickeln.
Das ist der zweite Punkt, ja. Noch viel wichtiger fast.
Und das funktioniert aber auch nur genau so und darüber, dass wir heute als eigenständiges Familienunternehmen mit ganz, ganz flachen Hierarchien und einem zentralen Schiedsrichter, das ist dann meine Aufgabe, dieser zentrale Schiedsrichter. Ich sage ja immer, ich habe eigentlich 2 wesentliche Jobs. Der eine ist der Hüter unserer Kultur. Ich finde eine der sensationellsten Unternehmenskulturen, die ich kenne. Und das sage ich insofern mit Selbstbewusstsein, weil ich voll dahinter stehe. Ich glaube, wir sind ein ganz, ganz tolles Unternehmen zum Arbeiten. Es macht viel Spaß, unheimlich dynamisches, frisches Team, aus dem ganz, ganz viel Energie kommt, was man auch an der Marke spürt, glaube ich. Das ist mein erster Job, Hüter der Kultur zu sein. Und der zweite Job ist eindeutig, der Hüter der Marke zu sein. Und dafür zuzusehen, dass wir die Marke weiter mit guten Produkten in guten Segmenten füttern, dass wir unseren Kunden und Fans die Themen und Produkte geben, die sie unbedingt sehen wollen von Brabus, jetzt und in der Zukunft. Und dass wir vor allem die Marke auch nicht verwässern. Und wenn ich die beiden Jobs gemacht habe, dann bin ich natürlich irgendwann auch noch der zwangsweise als Geschäftsführer und Eigentümer der Geschmacksschiedsrichter und derjenige, der dann eben jeden Tag sagen muss, werden die Wände jetzt grün oder rot gestrichen? Bei uns meistens schwarz oder weiß.
Hast du es einfach?
Mit ein ganz wenig Rot dabei, genau.
Das Rot kommt dann in den Innenraum.
Genau, Rot ist witzigerweise eine Akzentfarbe, die bei uns meistens so im Bereich 1-2% vorkommt. Also in dem Moment, wo es dann zu viel wird, außer in Highlights, wie hier der wunderschönen Teekanne, die wir hier auf dem Tisch stehen haben, oder auf der einen oder anderen Teamjacke, werdet ihr eigentlich nie das Rot in festen Elementen sehen, wie an Wänden oder auf Böden, weil das immer für die schwarz-weißen Themen reserviert ist. Also da steckt eine ewige Diskussion dahinter, wie wir unsere CI präsentieren.
Ist es bei Brabus Marine anders?
Lass mich kurz noch darauf eingehen, also das, um die letzte Frage sauber zu beantworten, das sind eigentlich meine beiden Aufgaben und damit ist auch der Vorteil erklärt, den wir häufig haben in diversen Wettbewerbssituationen. Es ist schlicht und einfach, ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin oder ob ich gerade Lust dazu habe oder nicht. Vollkommen egal, es ist meine Aufgabe, hier jeden Tag Entscheidungen zu treffen, damit sich diese ganze Firma weiter bewegen kann. Mhm. Und genau dadurch sind wir allein schon durch unsere Struktur schneller, als das Konzerne können. Das hat nichts damit zu tun, ob in einem Konzern jemand gut oder schlecht entscheidet, sondern bei uns gibt es immer nur ein Gremium, das heißt Konstantin Buschmann. Das ist natürlich jetzt, ich überspitze das jetzt gerade bewusst. Also natürlich haben wir sind auch ein vernünftiges Unternehmen. Wir haben verschiedenste Meetingrunden, Gremien, Rekos, also Regelkommunikation, ich weiß nicht was alles. Aber am Ende gibt es einige wenige Eigentümer. Auch das sei der Vollständigkeit halber gesagt, das bin ja nicht nur ich, aber in der Mehrheit bin ich es eben. Und auch das ist ganz bewusst so, damit einer hier schnell entscheidet. Und dadurch, dass hier einer schnell entscheidet, wissen wir eben, innerhalb von 2 Minuten werden die Wände grün oder schwarz gestrichen oder weiß. Wird das Produkt auf der Messe schwarz oder, habe ich schon gesagt, wird sowieso immer schwarz. Das ist dann die ganz besonders einfache Entscheidung. Ja, oder welches Verhalten zum Beispiel im Unternehmen ist akzeptabel und welches Verhalten ist eben nicht akzeptabel. Das ist für mich auch ganz besonders, ich habe das eingangs erwähnt, es gibt so einen schönen Satz, den hat einer meiner Profs mal gesagt in der Uni, den ich bis heute behalten habe, das ist das Thema Culture Eats Strategy for Breakfast. Und ich würde eigentlich noch einen draufsetzen und sagen, sogar zwischen 7 und 7.30 Uhr, wenn wir morgens alle aufstehen, hat Kultur schon alles andere im Unternehmen zum Frühstück aufgefressen. Ja. Und das ist wahr. Also es kommt an allererster Stelle unsere Unternehmenskultur und dann kommt ganz bis hinter dem Horizont kommt nichts. Und dann kommt explizite Strategie, dann kommt alles, was wir an Workshops und Brainstormings und formeller Ideen- und Strategieentwicklung machen. Na, aber das ist mir unheimlich wichtig und ich glaube, dass es aber auch jeder, der hier durchs Unternehmen läuft, sofort bestätigen kann. Ich nenne mal einfach einige Beispiele. Es gibt niemanden im Unternehmen, wenn man hier, ihr seid ja gerade durchgelaufen, habt heute die komplette Tour gemacht, ihr werdet niemanden finden, der euch nicht freundlich begrüßt und guten Tag sagt. Ja. Ihr werdet niemanden finden, bei dem ihr das Gefühl habt, dass er hier zu seiner Arbeit in irgendeiner Weise, auf eine Art und Weise motiviert wird, die nicht intrinsisch ist. Und ihr werdet auch ganz wenige Leute finden, die nicht mit absoluter Passion ihrem Beruf hier nachgehen. Weil wir zum einen ganz klar nur Leute suchen, die mit viel Leidenschaft und Energie hier mitarbeiten und weil wir auf der anderen Seite die Kultur auch, muss man ganz, ganz klar so sagen, auch Menschen ausscheidet, die dem nicht entsprechen.
Bist du da in jedem Bewerbungsgespräch dabei?
Nein, ich schaffe es nicht, in jedem Bewerbungsgespräch dabei zu sein, aber es fallen, weil wir sind eine ganz klar auf Resultate fokussierte Company. Es macht unheimlich Spaß, hier zu arbeiten. Und wir haben eine unheimlich gute Energie im Team, aber natürlich sind wir auch wirklich resultate- und ergebnisorientiert unterwegs. Und in einem solchen Team fällt das unheimlich schnell auf, wenn man nicht die Ergebnisse bringt, die man bringen sollte. Und dementsprechend ist es schwierig, sich bei uns zu verstecken.
Robin, bevor wir gleich nochmal zu den Booten kommen, ganz kurz, du hast ja gesagt, ihr seid schon relativ losgelöst von Mercedes-Benz oder von Daimler generell.
Nö, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir in einigen Business Units, dass es gar keinen Sinn macht, diese Business Units mit Mercedes-Benz in Verbindung zu bringen, weil schlicht und einfach Mercedes-Benz damit nichts zu tun hatte. Also wenn ich heute Herrn Kalenius anrufen würde und ihn fragen würde, ob er mit mir über Boote diskutieren würde, dann nehme ich an, dass er sich vielleicht freuen würde. Wahrscheinlich würde er mir aber sagen, dass er viel im Kalender stehen hat und wir das doch vielleicht mal nach der Arbeit bei einem Bier machen könnten.
Verstehe.
Aber es ist nicht das Thema an der Stelle.
Um auf meine Aussage zu kommen, trotzdem. Also in gewissen Bereichen seid ihr natürlich noch etwas verknüpft und du sagst, bei euch ist es so dynamisch, so schnell in der Kommunikation, in der Entscheidung. Und wir hatten ja auch ein bisschen natürlich mit Mercedes, mit den OEMs zu tun für unsere Veranstaltung. Mhm. Und da merkt man schon, die Kommunikation ist teils sehr schwer, die Entscheidungsprozesse sind sehr langsam. Ist das so, dass du da teilweise die Krise bekommen hast und gesagt hast, so damit, dann machen wir das jetzt our way oder?
Also erstens, ich bekomme täglich die Krise und zwar schon mit unseren eigenen Prozessen und unserer eigenen von mir persönlich empfundenen Langsamkeit. Also es gibt kein Projekt und kein Thema, was ich nicht lieber gestern als heute fertig haben würde. Ob das jetzt eine neue, wir haben es vorhin angesprochen, neue Brandware und kleine Fashion-Kollektion ist, die wahrscheinlich jetzt im Herbst auf den Markt kommt. Oder ob das die neuen Bootsmodelle und die Designprozesse daran sind, ob das wir haben unheimlich viele spannende Projekte in der Pipeline und das ist eine gewisse Komplexität, die wir alle dadurch zu managen versuchen, dass wir einfach ziemlich schnell Dinge gebacken kriegen und uns nicht mit dem Geschwurbel aufhalten, was drumherum in vielen Unternehmen Zeit und Geld kostet.
Kannst du bzw. darfst du schon ausführen, was in der Pipeline ist? Also what's next für Brabus?
Ich kann es nicht wirklich konkret ausführen. Ich kann euch nur sagen, dass wir auch dieses Jahr wieder mit einigen wirklich coolen Highlights im Automobilbereich kommen werden. Mhm. Auf welchen Modellen das basieren könnte, ist nicht besonders schwer herzuleiten. Das entnimmt ja dem aktuellen Mercedes-Benz-Produktkalender und dem, was da so auf uns zukommt. Sicherlich werden wir alle die Top-Modelle, die jetzt auf den Markt kommen, behandeln. Also mit anderen Worten, wir werden uns mit dem neuen GLE beschäftigen, wir werden uns mit dem neuen GLS beschäftigen, wir werden uns natürlich auch mit der neuen S-Klasse beschäftigen und haben viele, viele Ideen, bei denen wir Erfolgsrezepte aus der Vergangenheit sicherlich aufgreifen werden, aber auch ein paar neue spannende Themen umsetzen werden, insbesondere im Bereich Interieur. Werden wir noch deutlich mehr Gas geben, als wir das heute tun. Also für das Thema, da kann ich was zu sagen, fürs Thema Interieur werdet ihr deutlich mehr, deutlich komplexere und deutlich spannendere Muster, Farbzusammenstellungen und insgesamt noch eine deutlich fashionmäßigere Auslastung sehen. Das ist eine schwierige Aufgabe, weil ich glaube, dass wenn man sich unsere Interieurs heute anschaut, wir immer schon neue Themen definiert haben und sehr erfolgreich die schönsten Interieurs produzieren und zeigen, die man in der Autowelt heute für Geld kaufen kann. Aber genau das definiert ja auch den Anspruch, dann immer jedes Jahr noch ein Stückchen besser zu werden.
Ist auch eine Kooperation mit einem Modelabel denkbar zum Beispiel oder so?
Das ist denkbar, aber das ist, es ist eines der Themen, wo wir ganz, 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 ganz starke eigene Kompetenz haben. Und sicherlich die auch voll ausspielen werden. Es ist eher denkbar, dass wir die Kompetenz, die wir im Bereich Leder haben, selber auf andere Produkte übertragen. Weil die Geschichte ist ja da. Wir bauen seit 40 Jahren mit die tollsten Lederinterieurs, die ich persönlich kenne. Ja, auf dem Fernseher hinter euch laufen sie ja durch permanent. Also es ist, wir haben Tausende oder sogar vielleicht sogar zigtausende, Zehntausende von Fahrzeugen hier mit den hochwertigsten Lederinterieurs ausgestattet, die man auf der ganzen Welt kaufen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise heute andere Produkte aus Leder produzieren würde, ist es eine Sache von 10 bis 30 Sekunden im entsprechenden Format auf Webseiten oder auf wunderschönen Podcasts wie dem hier heute zu erklären, warum das Sinn macht, weil wir selber was von Leder verstehen.
Ja, ich denke,
das ist ein typisches Beispiel für Überlegungen, die es im Moment gibt, wo wir natürlich unser Produktuniversum noch ein bisschen erweitern können.
Ich denke, das zeichnet euch auch aus. Ja. Also wir waren ja eben mit dem Sven in der Sattlerei und das war auch schon mindblowing, was ihr alles macht. Und jetzt sitzt du hier und sagst, nee, da wollen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gas geben. Und wir haben da Sachen gesehen, die, glaube ich, sonst nirgends zu sehen kriegst. Dass man einfach so diesen immer weiter, nicht aufruhen, ausruhen sozusagen, weil Sven hat auch gesagt, die Bücher sind voll, sondern dass ihr jetzt immer schon weiterdenkt, obwohl ihr es euch eigentlich leisten könntet, in Anführungszeichen.
Genau, also die Zukunft, krass, das war ja eure Eingangsfrage, wo liegt die Zukunft unserer Marke? Die Zukunft unserer Marke, das kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, wird in diesen One-Second-Wow-Produkten liegen. Also wir leben jetzt und in Zukunft von Produkten, in die ich mich innerhalb von einer Sekunde verliebe und die ich innerhalb von einer Sekunde mit unserer Marke in Verbindung bringe und die ich innerhalb von einer Sekunde kaufen möchte. Wir werden nie die Marke sein, bei der man lange überlegt, bei der man hin und her rechnet, sondern entweder ist es das, entweder bin ich der Kunde, entweder kaufe ich das, weil es genau das ist, was ich mir vorstelle und weil das die absolute Endstufe ist, die ich mir gerne leisten möchte, oder ich kaufe es nicht. Und ich bin, da sind wir in einem völligen Leidenschaftsthema und Emotionsthema unterwegs. Und unsere Produkte rational zu begründen, macht überhaupt gar keinen Sinn.
Wird die Produktpalette denn auch breiter? Also nicht nur tiefer, sondern breiter. Ihr habt das jetzt mit den Booten erweitert. Kommt da noch mehr auf uns zu?
Fahrrad haben wir gesehen.
Genau.
Ihr habt Fahrrad gesehen.
Unten im Werk.
Wir haben unsere eigenen kleinen Bikes zum übers Werksgelände jetten. Das ist manchmal praktischer, als wenn wir immer Autos nehmen. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesagt. Das könnt ihr aber ruhig drin lassen. Nein, wow, Quatsch. Also wir sind natürlich jeglichen Formen der Mobilität hier gegenüber aufgeschlossen und überlegen auch viel, wie es da in Zukunft weitergeht. Kommen wir gleich sicherlich auch noch zu.
Gerne, ja.
Aber die... Das wird das Produktspektrum horizontal erweitert, absolut, und zwar immer, wenn wir eine gute Idee haben. Es ist ganz ehrlich so gewesen, dass wir mit der Geschichte, die die Boote im Moment erzählen, völlig überrascht worden sind. Also das Thema Brabus Marine hat sich ja wie so oft daraus ergeben, dass wir einfach was gemacht haben.
Nicht tot diskutiert, ne?
Ja, das ist super. Also die konkrete Geschichte ist so passiert, dass ich damals noch mit meinem Vater gemeinsam, das war Sven, sag mal 2016, irgendwann 2016, 2017 rum, haben wir ein Boot gekauft von Axopar. Das ist besagter jetziger Partner aus Finnland. Also haben wir ein Boot gekauft von Axopar aus Finnland und sind dann hergegangen und haben das sofort komplett Brabusized. Also einmal damals noch wirklich foliert in Dunkel und die Sitze mal in einem anderen Leder bezogen. Leder bei Marineprodukten, völliger Schwachsinn, haben wir hinterher auch gemerkt. Ja, aber machte gar keinen Sinn. Das ist natürlich überhaupt nicht geschützt gegen Sonnenlicht, gegen Temperaturen und alles andere. Aber einfach gemacht, einfach umgebaut, Prototypen gebaut und sind darüber dann mit den Gründern und Eigentümern der Marke in Verbindung gekommen, die genauso reagiert haben wie viele unserer Kunden heute bei unseren Produkten. Nämlich, wow, was ist das denn? Und sich dann mit uns auseinandergesetzt haben. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist heute Brabus Marine. Also aktuelles Top-Produkt, unsere Brabus-Shadow 900 Lichter. Witzigerweise hier die Urkunde auf dem Tisch, weil wir sie jetzt gerade vor 2 Tagen bekommen haben, ist, wir haben gerade den Red Dot Design Award bekommen für die Brabus Shadow 900 in der Black Ops-Variante.
Glückwunsch.
Also in der schwarzen, sehr markentypischen Variante. Schwarze, beziehungsweise alle sagen immer schwarz, aber es ist eigentlich, die Farbe ist konkret Gunmetal Grey, also eine sehr dunkelgraue Variante mit roten Sitzen und einer wunderschönen, mit einem Brabus-Interieur ausgestatteten Frontkabine. Ein Bootsmodell, an dem jeder, der es sieht, sofort beobachten kann, dass alles, was in Brabus steckt, wieder innerhalb einer Sekunde sofort wieder erkennbar vorhanden ist. Es ist das Thema Kohlefaser drin, es ist das Thema tolles Interieur drin, es ist das Thema Look von außen drin, es ist das Thema Black and Bold drin, also das, was wir intern bezeichnen, als Black and Bold bezeichnen, heißt absolut klares Auftreten nach außen, sehr, sehr cool rüberkommendes, sehr cool rüberkommende Formsprache, ein tolles Exterieur, sehr hohe Funktionalität, ist alles da. Ja, tolle Elektroniksysteme, absolut state-of-the-art, Graphical User Interfaces in den Navigationsgeräten, allem, was dazugehört. Also es ist alles da. Und dass sich das innerhalb von 3 Jahren so entwickelt und wir nicht nur jetzt das erste Produkt war ja die 800er. Ich hatte gerade angefangen, die Geschichte zu erzählen. Also nachdem wir das gemacht hatten, ich erzähle das nochmal von Anfang an. Also nachdem wir das gemacht hatten, haben wir als initiales erstes Testprodukt gesagt, komm, wir machen mal ein Produkt zusammen. Wir bringen das auf den Markt, stellen das vor auf der Boot in Düsseldorf im Januar 2017. Ja. Und wenn wir davon 3 verkaufen, dann haben wir unser Geld zurück und haben ein tolles Boot gebaut, weil wir einfach gerne und viel designen und gerne und viel Produkte umsetzen. Als wir dann aber auf der Messe 20 Handschläge bekommen haben und 20 Bestellungen für diese Boote, haben wir gemerkt, ups, wir müssen Boote produzieren. Und haben das dann auch getan. Haben herausgefunden, dass wir in Axopar den exakt richtigen Partner dafür gefunden hatten, weil sie verstanden haben, was Plattformstrategie bedeutet. Also es gibt im Moment niemand anders, der mir einfallen würde, der zum einen so gute Basisboote produziert, die so gut gemacht sind und die sich so gut auch in 2 völlig verschiedene Richtungen differenzieren lassen. Das haben wir dann ausgeweitet, haben mit der Shadow 500 ein etwas kleineres Modell auf den Markt gebracht. Auch wenn dann auch in dem Moment, das war ja eure Frage eingangs, wie wir Produkte differenzieren, auch vertikal differenziert, also eine etwas günstigere Variante auf den Markt gebracht, die nicht lackiert ist von außen und auch nicht dunkel ist, sondern in verschiedenen Farben verfügbar ist und eben die teure oder Signature Black Ops Variante, die natürlich wieder in unseren Markenfarben aufgetreten ist. Dunkelgrau, Gunmetal Grey, viele sagen schwarz und rote Sitze und schönes, in dem Fall nicht schönes Interieur, weil dafür ist das Modell zu klein gewesen. Und dann jetzt im Januar 2020 waren wir wieder auf der Boot mit unserem aktuellen Topmodell, der Brabus Shadow 900 Black Ops und der kleinen Schwester, die dann auch wieder in verschiedenen Farben vorhanden ist. Also sind jetzt im dritten Modell, gehen nächstes Jahr wahrscheinlich auf 4 oder 5 Modelle hoch, weil es gut funktioniert und ich immer noch aufgrund der Strategie, die wir fahren, mit einem guten Partner zusammen das Ganze zu Preisen anbieten, die jeder Konkurrenz ohne Probleme gewachsen sind. Teilweise schon wirklich lustige Preisvorteile erzielen können. Also ich sag mal hier ein voll ausgestattetes Boot, Brabus Shadow 900 Black Ops für ungefähr, also für deutlich unter 1,5 Millionen Euro, für das ich bei der Konkurrenz, ich würde jetzt mal auf, also ohne es jetzt im Detail analysiert zu haben, aus meiner Erfahrung das Doppelte bezahlen muss. Und man kriegt verdammt viel Boot fürs Geld und das alles mit der Marke Brabus in dem kompletten Brabus-Style. Und aus dem Grund hat es auch funktioniert.
Ich meine, solche Sachen tragen ja auch zum Branding generell dabei. Also die Marke als solche, finde ich, hat einfach, Brabus baut Boot, das war bei uns auch erstmal wow.
Komplett.
Auch wenn es nur diese drei gewesen wären, ist einfach nach dem Motto, wir können es, wir können nicht nur Auto.
Das ist ja die Frage. Ich habe ja genau in dem Moment zwei wichtige Aspekte zu beachten, wenn wir sowas tun. Der erste Aspekt ist, dass ich ein Produkt bauen muss, was, da sind wir wieder bei dem Brabus One Second Wow, ja, was innerhalb einer Sekunde jeden von euch, wenn ihr dann in dem Fall jetzt beim Boot an Bord geht, überzeugt und ihr nach genau dieser einen Sekunde, vielleicht sind es dann nochmal 5 oder 10, aber spätestens nach einmal über das Boot laufen auf der Messe sagt, boah, ist ein cooles Boot. Unabhängig, ob da Brabus draufsteht oder nicht. Und die Marke natürlich dann sicherlich noch dazu führt, dass es einen zusätzlichen Effekt hat, weil unsere Marke, wie eingangs erwähnt, glaube ich, aktuell ganz gut dasteht.
Ja, wie Fabian das gesagt hat,
ganz ist kurz so, wirklich. Der zweite Aspekt ist aber mir ein fast noch wichtiger, nämlich das Boot muss nicht dem Autokunden gefallen. Das Boot kann dem Autokunden gefallen. Wenn wir ein Boot bauen, dann muss das Boot einem Bootskunden und einem Bootsexperten gefallen. Egal, ob das der Eigentümer einer größeren Motorjacht ist, ob das der Kapitän des Eigentümers einer größeren Motorjacht ist, meist absolute Produktexperten, oder ob das ein Bootsblogger, ein Bootsjournalist oder ein Bootsgutachter zum Beispiel ist. Das Produkt muss die Menschen überzeugen in der jeweiligen Produktkategorie. Es kann nicht ein Anhängsel sein an irgendein anderes Geschäftsfeld. Also wir werden kein einziges Boot verkaufen, weil wir gut im Autobauen sind, sondern wir werden Boote verkaufen, weil wir gut im Bootebauen sind. Das beantwortet auch die Frage nach der horizontalen Differenzierung. Wir werden sicherlich, und es gibt natürlich auch durch unseren Generationswechsel vor 2 Jahren, viele, viele neue Ideen und frische Ideen, die wir ausprobieren werden und mit denen wir die Marke auch weiterentwickeln werden. Allerdings werden wir das immer nur tun und ganz klar immer nur dann tun, wenn wir diese zwei Effekte haben. Wenn es ein Produkt ist, was zum einen unsere Kunden in einer Sekunde begeistert und wenn es zum zweiten ein Produkt ist, was die Produktexperten in der jeweiligen Kategorie, was die in der jeweiligen Kategorie überzeugt und nicht, wir werden keine Produkte bauen, weil wir Mitnahmeeffekte erzielen wollen. Das ist dann, das finde ich, läuft sich unheimlich schnell tot. Das machen wir dann ein halbes Jahr, ein Jahr, 2 Jahre und am Ende heißt es dann, Brabus pappt jetzt sein Label auf jeden Quatsch. Und es ist alles kein Inhalt und sie leben nur von ihrer existierenden Kundschaft. Mhm. Ja, bei denen, der dann auch noch unterstellt wäre, sie sei so blöd, jeden Quatsch zu kaufen, wo dann ein Brabus-Label draufklebt. Also so doof sind unsere Kunden nicht und so doof sind wir zum Glück auch nicht.
Ja, also ein schmaler Grad. Also wenn wir jetzt mal outside the box denken im Endeffekt und lass uns sagen, in 10 Jahren, da kann ja einiges passieren. Jetzt kommt zum Beispiel Tesla hier nach Brandenburg, wird immer eine bedeutendere Marke. Mhm. Würdest du das kategorisch ausschließen, Tesla auch mal in dein Produktportfolio aufzunehmen und da wirklich mal einen Brabus draus zu machen? Oder?
Also ich hab früh lernen dürfen, dass kategorisch irgendwas auszuschließen dazu führt, dass man genau damit am Ende dann konfrontiert ist und dann muss man selber sich und anderen Leuten erklären, warum man es kategorisch ausgeschlossen hat. Also das mache ich nicht. Sagen wir mal so, unser Produktprogramm in unserem Geschäftsfeld Supercars und Tuning ist jetzt und weiterhin auch ganz eng verbunden mit den Fahrzeugen von Mercedes-Benz, weil da kennen uns unsere Kunden. Es sind Fahrzeuge, bei denen wir wissen, das, was wir tun, funktioniert. Es hat auch ganz, ganz viel mit Know-how im Hintergrund zu tun. Du kannst nicht einfach die Kompetenz nehmen und dann, ich gebe mal ein Beispiel, wir können uns jetzt nicht einfach hergehen und uns jetzt mit Porsche beschäftigen oder uns jetzt mit McLaren beschäftigen oder was auch immer, ja. Da gibt es ganz einfache Gründe für. Einer der Gründe ist, dass ich schlicht und einfach jedem Ingenieur, der sich jetzt mit dem neuen 911er beschäftigen muss, dann sagen kann, du kannst dich jetzt gerade nicht mehr mit der aktuellen S-Klasse oder mit der aktuellen G-Klasse beschäftigen. Mhm. Also jedes Unternehmen hat Limits und ich muss immer versuchen, die Kapazität, die wir haben, so einzusetzen, dass wir sie markengerecht und profitabel einsetzen. Und dementsprechend ist es nicht automatisch eine gute Entscheidung zu sagen, wir gehen in einem Segment Fahrzeugtuning immer in die Breite. Es mag viel sinnvoller sein, dass wir sagen, komm, wir bringen noch ein neues Bootsmodell auf den Markt. Mhm. Oder wir lassen uns eine komplett neue Idee einfallen. Es ist meistens komplizierter, als es auf den ersten Blick dann aussieht.
Also zusammenfassend, unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
Ausgeschlossen ist es nicht. Wir haben ja auch bereits für Tesla Fahrzeuge Produkte angeboten, weil schlicht und einfach Tesla und Daimler mal sehr, sehr eng verbandelt waren über Anteile. Ich bin ehrlich gesagt eher gespannt auf die Elektrofahrzeuge, die uns von Seiten Mercedes-Benz in den nächsten Jahren erwartet, weil ich glaube, dass wir in Deutschland oder auch insbesondere in Europa dringend aufholen sollten, was diese Technologie angeht.
Ja, wir haben unten auch den EQC sozusagen gesehen.
Genau.
Das ist auch kein Tabu bei euch, auf keinen Fall.
Ne? Nein, warum sollte das ein Tabu sein? Also nochmal, da kommen wir jetzt zu einem spannenden Thema. Ob ich ein Fahrzeug, ich fange nochmal anders an, ob ich als Kunde einen Brabus kaufe mit einem V8-Motor und 800 PS oder ob ich als Kunde ein Fahrzeug kaufe mit einem E-Motor und einer Batterie und der gleichen Leistung, ist dem Kunden wahrscheinlich vollkommen egal.
Ist wahrscheinlich typabhängig auch.
Es ist typabhängig. Es gibt Kunden, die wollen jetzt und in der Zukunft natürlich auch noch den V8 mit dem typischen Benzinergefühl und dem Sound und allem, was dazugehört. Es gibt auch Kunden, die wollen im Moment gerade nur Elektrofahrzeuge, also nur Elektroautos aus Prinzip. Was übrigens genauso unvernünftig ist bei den aktuellen Fahrzeugen, weil es ist auch genauso teuer wie die großen Benziner und es ist auch genauso wenig ökologisch oder unökologisch wie die großen Benziner, weil wir alle in der Batterieentwicklung noch nicht so weit sind, dass hier überhaupt von Ökologie die Rede sein könnte. Also in beiden Lagern wird es weiterhin Fans der Marke Brabus geben, die jeweiligen Produkte kaufen werden. Ich bin von einer Sache überzeugt, nämlich dass es in Zukunft noch mehr als jetzt auf Marken ankommen wird.
Da bin ich absolut 100% bei dir.
Das ist natürlich für uns dann, ich würde das aber auch nie in Frage stellen, absolut wichtig, dass unsere Marke nicht abhängig davon ist, ob sie jetzt auf einem Verbrennungsmotor oder auf einem Elektromotor Produkt oder auf einem wasserstoffbetriebenen Produkt klebt.
Ja.
Ich glaube, dass es darum geht, cool, faszinierende Produkte zu bauen.
Ja.
Natürlich haben wir im Hintergrund immer die Frage, wie wir da hinkommen und wie profitabel wir da hinkommen und welche Technologie wir beherrschen. Aber nochmal, deshalb ist das so ein wunderschönes Beispiel. Vor 3 Jahren haben wir keine Boote gebaut. Inzwischen, ist das jetzt das dritte Modell und die gefühlt 25. Variante, die wir anbieten. Ja, mit Kabine, mit Cabin, ohne Cabin, Gutwetterboot, Schlechtwetterboot, mit Barbecue, mit Bett hinten, mit Kabine vorne. Es hat sich da in 3 Jahren, deshalb war das für mich, ist das im Moment auch das Standardbeispiel, wo mir dann hier auch intern keiner mehr entkommen kann, wenn es um die Frage geht, wie schnell man Ideen umsetzen kann. Weil wir dort durch Zufall gegen eine Mischung aus Faktoren gelaufen sind, die wir inzwischen sehr, sehr genau analysiert haben. Also die Frage, warum und wieso das richtig gelaufen ist, mit der haben wir uns viel auseinandergesetzt. Und weil es unter Beweis stellt, dass die Marke Brabus funktionieren kann in einem Kontext, in dem wir, wenn überhaupt peripher, über das Thema Motorleistung und Tuning sprechen. Die Boote sind mit 900 PS sicherlich extrem gut motorisiert und sind auch vom Axopar Partnerportfolio deutlich abgesetzt, da kriege ich die Leistung nicht. Sie haben aber keine getunten Motoren. Und ehrlich gesagt hat mich noch nie einer gefragt, ob das so ist. Es hat mich aber jeder gefragt, bis jetzt jeder einzelne Kunde, den wir persönlich, es gibt ein ganzes Händlernetzwerk, aber jeder Kunde, der auf uns zukommt, will immer die Variante schwarz, rote Sitze, Brabus-Label. Und das meine ich mit Marken werden in der Zukunft, glaube ich, nicht nur für uns, sondern insgesamt noch wichtiger werden, als wir heute schon sind. Das ist das wichtigste Asset, was wir haben. Und wir tun gut daran, diese Marke mit Produkten zu pflegen, die Kunden begeistern. Vollkommen unabhängig daran, ob das ein elektrisches Fahrzeug ist oder ob das ein elektrisches Fahrzeug ist oder ein benzinbetriebenes oder dieselbetriebenes Fahrzeug ist oder was auch immer da drin steckt.
Mhm. Es ist ein Brabus am Ende des Tages.
Sicherlich ist es so und bleibt auch so, dass wir eine Luxusbrand sind. Also wenn ich einen rational vernünftigen Business Case für meine persönliche Mobilität rechnen möchte, dann muss ich Dacia Logan kaufen.
Brauchst keine Rolle, ja.
Oder
was auch immer.
Den gebrauchten VW. So, das wird es nicht sein. Aber wenn ich einen persönlichen Business Case für meine Handtasche rechnen möchte, darf ich auch nicht zu Louis Vuitton gehen.
Ja.
Sondern da gehe ich hin, weil ich das Beste kaufen will, was ich bekommen kann, in Sachen Fertigungsqualität und weil ich die Marke haben möchte und mich die Welt dieser Marke fasziniert. Und genauso ist es bei uns auch. Ja, sind emotionale Produkte, die mit viel, viel Leidenschaft designt und gebaut werden und wo wir versuchen, sowohl die besten Köpfe als auch die besten Materialien als auch die besten Fertigungsverfahren so zu kombinieren, dass ein absoluter Wow-Effekt da hinten rauskommt. Und entweder den möchte ich haben als Kunde oder ich möchte ihn nicht haben.
Ja. Wenn wir von Marke sprechen, die Historie ist, denke ich, auch allen bekannt. Du bist ja relativ jung, in Anführungszeichen, als CEO sozusagen eingetreten. War das für dich immer schon klar, nach dem Motto, da sehe ich mich, egal was kommt, auch in deiner Jugend zum Beispiel? Oder war es eine Schiene sozusagen? Oder hast du dich frei entfaltet und hattest mal On-and-Offs mit dem Thema Brabus? Oder war das in Stein gemeißelt, dass du dich hier in dem Büro siehst?
Also in Stein gemeißelt war das nicht. Ich bin jetzt schon ziemlich lange da. Ich habe, glaube ich, im Rahmen dieses Generationenübergangs nach dem Tod meines Vaters vor 2 Jahren irgendwann mal durch Zufall meinen ersten Arbeitsvertrag in der Hand gehabt. Der war, glaube ich, irgendwas, ich kann es euch nicht genau sagen, 2005, 2006, 2004 datiert. Weil ich immer schon in verschiedenen, oder seit dieser Zeit immer schon, ist es natürlich nicht, aber seit dieser Zeit ja schon in verschiedenen Funktionen gearbeitet habe. Ich bin immer auf der Vertriebs- und Marketingseite des Lebens zu Hause gewesen, in dieser Laufbahn. Das lässt sich ja ohne Probleme nachvollziehen. Und bin das heute auch noch mit Überzeugung, weil ich ein ganz harter Verfechter, im Internet würde man sagen von Usability, aber ich bin ein ganz harter Verfechter von User Stories, Kundenexperience und der Frage, wie wir unseren Kunden die Produkte liefern, die sie haben wollen. Und die dann auf den Punkt engineert sein müssen natürlich. Ohne das geht es auch nicht, das möchte ich damit nicht sagen. Und ich habe über verschiedene Positionen den Laden gut kennenlernen dürfen. Ich war Vertriebsleiter, ich war CMO, also für Marketing und Sales verantwortlich im Rahmen unserer Geschäftsleitung. Und habe dann, als natürlich tragischerweise mein Vater vor 2 Jahren gestorben ist, dann die Geschäftsführung hier übernommen. Habe es aber auch sehr, sehr gerne gemacht.
Seit 10 Jahren insgesamt sogar vorher schon bei Brabus.
Ja, aber nochmal, am Ende, wir überarbeiten gerade interessanterweise unsere Unternehmenspräsentation und da kam unser Marketingteam mit einem wunderschönen Foto um die Ecke im History-Teil, wo ich, glaube ich, hier mit meinem Vater, jetzt muss ich wieder rüber gucken zu Sven, gemeinsam in einem kleinen elektrisch betriebenen Mercedes-Benz SL unterwegs
bin. Das haben wir gesehen auf Instagram,
und dieses Foto ist mit Sicherheit, ich würde ja gerne sagen 20 Jahre, aber 30 Jahre alt. Also es gibt in einem Familienunternehmen nicht die Frage, bist du dabei oder bist du nicht dabei. Du müsstest physisch um die halbe Welt ziehen, um nicht jeden Tag dabei zu sein. Denn es ist ja ein wesentlicher Vorteil und manchmal zugegebenermaßen auch ein wesentlicher Nachteil, dass bei jedem Mittagessen, jedem Abendessen, an jedem Wochenende, auf jeder Veranstaltung, zu der du gehst, immer das Unternehmen ein Thema ist. Und das ist aber auch, glaube ich, die größte Stärke. Es gibt, Business is personal. Also es gibt hier keine Trennung von persönlich und professionell oder von Unternehmen und von privat. Meine Family ist das Unternehmen. Oder ich bin, ob ich will oder nicht, egal wo ich hingehe oder egal wo ich mich hinsetze, am Wochenende im Restaurant oder egal wo ich im Meeting bin, ich bin immer, ich bin immer der Doofe, aber meistens, ich bin immer derjenige, mit dem das Unternehmen in Verbindung gebracht wird und der sich. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, war für mich eine riesige Veränderung in dem Moment, als ich dann tatsächlich hier in der ersten Reihe stand und nicht wie vorher vielleicht in der anderthalbten Reihe. Das ist mit einer ganzen Menge Druck und Verantwortung verbunden.
Kann mir vorstellen.
Mit der man umgehen muss. Aber das, ja, insofern, ich habe das schon immer machen wollen. Das war auch klar kommuniziert zwischen meinem Vater und mir, dass er so früh gestorben ist. War eine absolute Tragödie für unsere Familie. Das ist meiner Meinung nach mindestens 25 Jahre zu früh. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber so ist das Leben. Du kannst nicht reingrätschen, anhalten und zurückspulen. Ich würde es gerne tun. Sicherlich, aber die Chance habe ich nicht.
Wenn du sagen würdest, du hast trotzdem ja sehr lange mit ihm zusammengearbeitet, was ist das, was er dir am meisten mitgegeben hat? Was hast du am meisten mitgenommen?
Oh, er hat mir so viel mitgegeben. Ich glaube, da alleine könnten wir jetzt eine Stunde darüber sprechen. Also zum einen, und zwar sowohl als Mensch und Vater als auch als CEO dieses Ladens. Ich bin der Meinung, mein Vater ist einer der besten Verkäufer gewesen, die ich je erlebt habe. Mhm. Wenn jemals jemand einem Eskimo einen Kühlschrank verkauft, also er hat einem Eskimo regelmäßig zwei Kühlschränke verkauft.
Okay.
Absoluter Wahnsinn. Und jeder dieser Eskimos war hinterher überglücklich, dass er jetzt zwei Kühlschränke hatte. Unfassbar. Also das ist ein absolut genialer Vertriebler und Verkäufer. ist er gewesen, absolut. Er war aber auch meiner Meinung nach ein wirklich ganz, ganz toller Unternehmer, weil er das, und ich kann das heute deutlich besser, noch mal besser nachvollziehen, als ich es die letzten knapp 33 Jahre vor, bevor ich hier Geschäftsführer geworden bin, konnte, weil ich jetzt in derselben Position und in denselben Schuhen stecke. Mhm. Weil er den Laden hier immer wieder mit einem eigentlich nie endenden Maß oder mit einer nie endenden Menge an Energie weitergeschoben hat. Und weil das kostet unglaubliche Mengen an Kraft. Und es ist trotzdem die Aufgabe jedes Eigentümers eines solchen Unternehmens, wie wir das sind, dass du als permanente Energiequelle durch die Gegend läufst. Denn am Ende muss man sich immer bewusst machen, es ist auf der einen Seite natürlich unser oder mein Unternehmen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine Teamleistung. All das, was hier passiert, hängt ja nicht nur von den Eigentümern ab, sondern es hängt immer und ausschließlich vom gesamten Team ab. Alleine wäre es nicht möglich. Und trotzdem ist es meine Aufgabe und war auch seine Aufgabe, immer wieder Projekte neu anzustoßen, sich nicht entmutigen zu lassen, immer wieder nochmal nachzuhaken. Den Kunden das 10. Mal, also auch häufig ja natürlich auf B2B-Basis und nicht nur B2C bei uns, machen ja alle möglichen Klamotten auf allen Ebenen. Immer die Kunden, den Partner, den Lieferanten, wen auch immer, nochmal anzurufen, zum 10. Mal nachzufassen und umzusetzen und nicht nachzulassen. Das sind sicherlich Dinge, die uns in den letzten 40 Jahren erfolgreich gemacht haben. Und ich glaube, dass das die wesentliche Grundlage auch unseres zukünftigen Erfolgs ist. In dem Moment, wo hier in der Geschäftsführung und im Management die Schippe fallen gelassen wird, würden wir in Bottrop sagen, also mit anderen Worten, wir unsere Hausaufgaben nicht vernünftig machen und nicht durch Vorbild führen und mit viel Energie in den Laden reinstrahlen, kann auch keine Sau von unserem Team erwarten, dass da hochprofessionell und motivierte Signale zurückkommen. Und das hat mein Vater 40 Jahre lang auf exzellente Art und Weise gemacht. Was überhaupt nicht heißt, dass das immer mit Konsens einherging. Also hier ging es und geht es teilweise hoch her, aber eben in der Sache. Es gibt, sorry für meine Ausdrucksweise, eben immer den Unterschied zwischen das ist schlecht und du bist schlecht. Mhm.
Ja.
Und das ist eine Grenze, die ich versuche sehr genau zu beachten. Wenn wir über die Sache sprechen, dann ist hier regelmäßig zu beobachten, wie wir mit den Köpfen aufeinander prallen. Ich kann mich erinnern, also Sven zum Beispiel ist die beste Geschichte, musst du immer herhalten für die Beispiele hier. Ich weiß noch, wie ich irgendwann vor 2 Jahren, haben wir gerade unsere neue Internetseite gebaut, gehe ich in unser Fotostudio und erlebe, wie Sven wütend und umgekehrt genauso, also sich wütend streitet mit dem Chef oder dem Creative Director unserer Werbeagentur. Und ich denke mir, was ist denn los? Hat er ihn persönlich beleidigt? Hat er irgendwie jemanden aus seiner Familie angegriffen? Nein, was war? Sie haben sich seit 3 Stunden darüber gestritten, in welcher Form wir jetzt künstliche Schatten unter unsere Studiofotos legen. Also es ist...
Leidenschaft ist dabei.
Das ist schlecht. Nicht du bist schlecht. Ja. Es wird hier niemals vorkommen, dass wir, außer in ganz extremen Ausnahmefällen, wo wirklich eindeutige Verstöße gegen das Teamgefühl und die Kultur vorliegen, also hier jemand klaut oder jemand mobbt oder irgendwie so absurde, offensichtlich absurd falsche Themen, werden wir hier immer Diskussionen, ganz harte Diskussionen an der Sache führen und in die Meinung der einzelnen Leute auch ganz klar durchdrücken. Und das hat eben mein Vater auch in den letzten 40 Jahren exzellent gemanagt und getan, immer wieder, egal ob es bequem war oder nicht. Und das mitzunehmen in die Zukunft ist sicherlich einer der absolut wesentlichen Bausteine für unseren Erfolg in den nächsten 40 Jahren.
Sehr schöne Worte.
Sehr gut ausgeführt, ja.
Gab es irgendwas, das du deinem Vater noch mitgegeben hast, wo er vielleicht dir sehr dankbar gewesen ist?
Sicherlich, also wir haben ja lange und wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben uns auch richtig in die Haare gekriegt zwischendurch immer mal wieder. Und zwar auch dann auch mal richtig. Also das gehört aber auch dazu. Ich bin ja nur seit ungefähr einem Jahr jetzt engagiere ich mich im Vorstand der Jungen Unternehmer, dem größten Verband in Deutschland für Familienunternehmer und junge Unternehmer, und sehe da immer wieder Geschichten, die auf die immer gleichen Konflikte zurückkommen. Nämlich die Frage, wie 2 Generationen im gleichen Geschäft miteinander arbeiten können. und welche Konflikte das immer wieder produziert. Also jemand, der ins Geschäft seiner Eltern einsteigt, egal ob Vater oder Mutter oder beide, und dann erzählt, er hätte noch nie Streit, Streit und Konflikte gegeben, der ist entweder die totale Flasche, weil er oder sie so irrelevant ist, dass sich das Streiten nicht lohnt, oder es ist eine Lüge.
Ja.
Also es gibt diese Konflikte und es muss diese Konflikte auch geben. Da gibt es einen wunderschönen Cartoon, den ich mal von jemandem bekommen habe. Da ging es ums Thema Nachfolge in Unternehmen, wie wir eins sind. Da stehen Vater und Sohn nebeneinander und der Vater sagt zum Sohn, ich will, dass du eine eigenständige Führungspersönlichkeit wirst. Und der Sohn steht daneben, salutiert und sagt, jawohl, mein Herr. Versteht er? Also ist nicht möglich. Das ist nicht lösbar. Das ist das, was Fachleute ein Paradox nennen. Das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist. Das muss zum Bruch kommen irgendwann, schlicht und einfach, weil die nachfolgende Generation natürlich irgendwann auch eigene Ziele und Vorstellungen entwickelt und sich selbst auch auf Augenhöhe mit den Älteren bewegen will. Jetzt hat das Schicksal diese Situation für uns gelöst im Unternehmen. Und ich hätte heute noch gerne die Gelegenheit, ihn zu fragen, habe ich leider nicht. Insofern habe ich jetzt die Gelegenheit, meine Schwestern zu fragen oder meine Frau zu fragen oder unser Team zu fragen. Und damit müssen wir jetzt einfach umgehen. Aber sicherlich ist es ganz zentral, dass wir ganz, ganz viele der positiven Aspekte aus der Vergangenheit auch mit in die Zukunft nehmen. Es wäre töricht und fahrlässig, das nicht zu tun.
Ja. Jetzt haben wir kurze Runde, kleines Spiel. Der Name ist noch nicht in Stein gemeißelt. Knackige Fragen, heiße Fragen, kurze Fragen, wie auch immer.
Ja, heiße Fragen wird es nicht.
Heiße Fragen wird es nicht, okay. Zwei Extreme und du entscheidest dich, was eher für dich passen würde.
Ja, dann schieß mal los.
Als Beispiel, Frage 1, Clubabend oder gemütlicher Grillabend zu Hause?
Gemütlicher Grillabend zu Hause.
Okay, also eher, kann man überhaupt noch als CEO in einen Club gehen? Oder ist das so ein Thema, das ist Zirrus abgefahren? Zirrus abgefahren.
Nee, okay, das ist jetzt dann nicht so die Zirrus ist definitiv abgefahren. Ja.
Nee, ich meine hier 2 Euro, kannst du mal da reinschmeißen für den Zug.
Ach so, guck mal schon wieder. Guck mal, ja. Ich habe noch gar nicht eingezahlt. Ich muss gleich mal irgendwie auch so eine Phrase hier loswerden. Chat, da ist drin, die 2 Euro. Also der Clubabend ganz einfach sehr selten, weil die Energie, die wir hier in den Laden stecken, dafür sorgt, dass ich Freitagabend manchmal sogar auf den Grill verzichte.
Ja.
Und nur irgendwann am Samstagmittag wieder einsatzfähig bin. Also nee, die Energie geht dahin, wo sie hin soll, nämlich hier ins Geschäft. Und da ist auch ganz gut aufgehoben. Außerdem glaube ich, ich bin ein ganz großer Fan von guten Gesprächen wie diesem hier.
Sehr gut.
Und glaube, dass ich komme mir unter anderem, weil ich trinke auch gar keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, also ich bin irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie geht das Leben an mir vorbei. Weiß ich auch nicht. Muss man vielleicht auch gar nicht machen. Also Quatsch, Scherz beiseite. Nee, ich trinke nicht. Und dann stehst du in so einem Laden irgendwann.
Auch keinen Bock mehr.
Neben betankten Freunden und kommst dir dabei ein bisschen blöde vor. Also ich bin großer Freund des Gesprächs zu Hause am Grill. Oder auch ohne Grill.
Same,
in einem guten Glas irgendwas.
Ja.
Sehr gut. Nächste Frage. Und zwar, würdest du, wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, würdest du eher eine Runde Basketball spielen gehen oder würdest du dich auf die Couch legen und ein bisschen Netflix gucken? Diese eine Stunde, die du nicht arbeiten müsstest.
Die darf ich nicht arbeiten, die eine Stunde. Okay, das wäre jetzt meine absolute Reflexantwort.
Haben wir uns gedacht.
Zufällig ist es Zufall, dass ich das, was ich du gerne mache, ja. Insofern, erste Reflexantwort wäre gewesen, wäre ich heilfroh, drum könnte ich eine Stunde länger Gas geben.
Ja.
Ich darf nicht arbeiten, dann würde ich Sport machen, also ins Fitnessstudio gehen, trainieren. Okay. Ich würde entweder joggen gehen oder ich würde Musik machen.
Work-Life-Balance, geht es denn noch? Oder ist es einfach
dein... Ja, das ist eine gute Frage.
Ist wahrscheinlich das Leben dann hier.
Work-Work-Balance bei dir?
Work-Work-Balance, also die ich glaube, das ist, also es ist erstmal eine der schwierigsten Fragen, die ich mir permanent auch selber stelle. Es ist, glaube ich, auch immer so, es ist so, dass ich regelmäßig neu kalibriere, wie viel Energie ich mir irgendwo holen muss und wie viel Energie ich abgeben kann. Und das werden viele kennen, die ähnlich intensive Jobs haben. Aber es ist natürlich auch so, dass ich das, was ich tue, unheimlich gerne mache. Ja. Stress hat immer mehrere Seiten. Und das, was wir hier machen, ist für mich in ganz, ganz vielen Situationen sehr, sehr positiver Stress.
Das
beantwortet, glaube ich, auch die Frage nach einer Work-Life-Balance ganz gut.
Ja.
Ich habe in vielen Phasen immer das Gefühl, dass ich eigentlich nur zum Luftholen ins Bett gehe. Und wir dann am nächsten Tag wieder Vollgas weitermachen. Und ich glaube auch, leider ist es zu behaupten, das, da kriege ich jetzt wieder viel Ärger für den Kommentar, ich weiß schon. Aber es zu behaupten, dass das anders geht, ist ein Stück weit, ich versuche mal es so auszudrücken, dass ich nicht ganz so viel Ärger bekomme, ist ein Stück weit Folklore. Weil entweder mache ich den Job, dann mache ich ihn richtig, oder ich und habe dann auch den Erfolg oder habe die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Job mache, heißt noch lange nicht zwingend, dass wir Erfolg haben. Oder ich mache ihn nicht. Allerdings ihn halb zu machen und dann Erfolg haben zu wollen, das funktioniert nicht. Und ihn zu drei Vierteln zu machen, funktioniert auch nicht. Meistens muss man ja ehrlicherweise sagen, funktionieren schon die 100% nicht, sondern muss ich permanent die 120% oder 150% rausholen, damit wir dann so schnell sind, wie ich mir das selber vorstelle. Ich gebe aber auch gerne zu, dass meine eigenen Anforderungen meistens an mich selbst meistens
zu hoch sind.
Das Problem sind, und ich dann zwischendurch auch mal ganz gerne eine Pause mache. Allerdings sieht die meistens dann so aus, dass ich irgendwie an die Nordsee fahre und dann in Ruhe am Laptop sitze, ohne 5000 Anrufe am Tag zu haben.
In Ruhe arbeiten ist deine Erholung sozusagen?
Absolut.
Okay, ja, sehr inspirierend. Ich höre das auf jeden
Fall. Da weiß ich nicht, ob das inspirierend ist. Wie Menschen geben, die sagen, Gottes Willen, was ein grausamer, langweiliger Mensch. Aber so ist es eben. Ja gut, deshalb, wenn ich das nicht wäre, dann müsste ich wahrscheinlich einen anderen Job machen und nicht den ich mache.
Ja. Ja, letzte Frage vielleicht an dich als Petrolhead. Strengere Abgasnormen oder Schalke Abstieg in die zweite Liga?
Oh.
Du bist Schalke-Fan, muss man dazu sagen.
Also bei aller Liebe zum FC muss ich dann leider doch für den Abstieg plädieren.
Oh.
Das ist so. Ich glaube aber, also mal Scherz beiseite, ich glaube, dass wir uns mit den Themen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, einfach auseinandersetzen müssen. Es gibt niemanden hier im Unternehmen, der jetzt so abstruse Dinge wie behauptet, wie dass es den Klimawandel nicht gibt oder dass wir alle auf ewig so weitermachen können wie in den letzten 50 Jahren. Das steht immer in einem ganz, ich habe vorhin gesagt, wir sind eine Luxusmarke und sicherlich sind wir das auch mit Überzeugung, aber die Herausforderungen der nächsten Jahre bei uns werden sich ganz klar darum drehen, wie wir Luxusprodukte, die per Definition immer Dinge sind, die keiner braucht, aber haben will, mit einer intelligenten, mit einer gewissen Intelligenz ausstatten, sodass sie auch diesen politisch und gesellschaftlichen gewollten Zielen gerecht werden. Wir haben keinen zweiten Planeten und das ist auch ein Signal, was wir ganz klar aus der Gesellschaftsstruktur hier in den Laden reinfunken. Wir werden uns werden uns intensiv mit unserem Footprint, mit dem Footprint unserer Produkte auseinandersetzen und auch da versuchen, intelligente Wege zu gehen. Auch da bin ich allerdings mit der Realität konfrontiert, dass wir natürlich immer Existierendes und Zukünftiges unter einen Hut bringen müssen. Dass die Vorstellungen mancher Politiker sprengt, von heute auf morgen Dinge so zu verändern, wie wir sie in der idealen Welt gerne haben würden. Wir haben heute schon die ersten zum Beispiel spannenden E-Fahrzeuge, unseren Ultimate E, habt ihr unten schon gesehen, Smart42 auf E-Basis, gerade in der neuen facegelifteten Version. Wir haben den ersten EQC hier stehen, wo wir sicherlich viele spannende Dinge mitmachen werden. Wir setzen uns im Thema Bootsbau damit auseinander, an welcher Stelle es sinnvoll ist, einen Elektromotor zu verbauen. Und ganz ehrlich, lese ich und befiehle und spreche viel zu dem Thema. Allerdings ist es definitiv so, dass ich aus den Gesprächen, die ich führe und aus den Ausführungen, die ich von Experten höre, im Moment noch das ganz große Problem herauslese und heraushöre, dass die Elektromobilität, die wir im Moment bauen, zu genauso vielen Problemen führt, wie das die existierende Mobilität schon tut. Also das aktuelle Tesla Model S oder das aktuelle Tesla Model 3 oder welches Modell auch immer, ist unter den gegebenen Bedingungen der Herstellung von Batterien in Kombination mit den Preisen und den Reichweiten, die wir damit erzielen, nur dann ein zukunftsträchtiges Modell, wenn sich das dramatisch verbessert. Und aus dem Grund, da sind wir wieder als eigentümergeführtes Familienunternehmen unterwegs. Aus dem Grund können wir uns nur dann leisten, auf andere Antriebe, ob die weniger ökologisch sind oder ökologischer, sei mal dahingestellt, umzustellen, mit dem Ziel, dass wir umweltfreundlicher werden, wenn es wirtschaftlich funktioniert. der größte Beitrag gesellschaftlich, den wir hier jeden Tag leisten, ist nämlich, es gibt ja ganz viele andere Beiträge, zum Beispiel, dass wir hunderte von Gehältern zahlen, pünktlich, jeden Monat, dass wir Arbeitsplätze schaffen. Das wird in der Diskussion gerne vergessen. Ach, das sind aber alles Aspekte, die man intelligent und überlegt unter einen Hut bringen muss. Und erst, wenn wir all diese Aspekte vernünftig unter einen Hut bringen, werden wir Lösungen produzieren, die auch langfristig funktionieren. Natürlich habe ich vollstes Verständnis dafür, dass viele im Moment sagen, wir müssen aber. Und wir müssen auch. Absolut. Wir müssen es aber auf eine vernünftige Art und Weise tun.
Sehr schön zusammengefasst.
Letzten Fragen, denke ich, dann sind wir auch so gut wie am Ende. Und zwar das Erste, das ist auch ein kleiner Insider bei uns im Team Mile, das heißt Next Minute, das Ganze. Mhm. Übersetzt heißt das Next Minute, ganz kurz für die Zuhörer auch, was heißt es? Ja, irgendwas läuft richtig gut und an Next Minute passiert irgendwas, was das Ganze komplett aus den Fugen wirft. Genau, richtig. Also zum Beispiel, wir hatten einen mega geiler Aussteller und Partner an Bord, Mile kann nur noch ein Erfolg werden, Next Minute, kam Corona. Oder ich habe mir ein neues Handy gekauft, um hier gute Aufnahmen zu machen, Next Minute ist der Akku leer. Also das sind so Next Minute. Hast du da eine persönliche Story, die du mit uns teilen kannst?
Och Gott, also ich habe so viel. Also da gibt es so die ein oder andere Story, die sicherlich funktioniert. Ich fang mal entspannt an. Also ich war zum Beispiel vor 2 Jahren, ja, auch so, war dann tatsächlich fast Next Minute im wörtlichen Sinne, weil ich mir fast das Genick gebrochen hätte. Aber egal. Also ich war vor 2 Jahren mit einer Truppe von uns in Finnland im Urlaub. Auch das passiert. Wenn man gut zusammenarbeitet, waren tatsächlich einige Freunde dabei, die auch hier im Unternehmen arbeiten. Plus unsere Partner von Axopar, und wir waren in Lappland Schneemobil fahren. Ich habe eine in der Kurve, den war alles super. Also vorher ist immer alles gut, ja, super. Und du knallst mit 80 oder 90 km/h über eine wunderschöne verschneite Ebene und dann verpasst du in der Linkskurve, dass da ein verschneiter Graben ist. Und dann bin ich aber sowas von abgeflogen und habe mir dummerweise einen Teil meiner Hüfte gebrochen, als ich dann gelandet bin. Habe ich aber erst eine Woche später festgestellt und musste zum Glück nicht operiert werden. Also das war definitiv Next Minute Number One. Das ist leider nicht meine, das wäre schön, wenn das das größte Thema in der Rubrik wäre. Nee, aber absolut, mal Scherz beiseite, Next Minute Nummer 1 ist bei mir sicherlich, dass ich in 2007 absolut mega gut drauf war. Ich war mitten im Studium, habe studiert und war fit ohne Ende. Und habe dann 2008 die Diagnose bekommen, dass ich einen Gehirntumor habe. Also das ist keine Erfahrung, die kann ich niemandem empfehlen. Hat mich einige Jahre gekostet, die ich damit dann verbracht habe. Und das ist eine Erfahrung, die sicherlich dafür auch sorgt, dass ich heute meine Prioritäten ganz anders sortiere. Wir also bei allem Arbeiten immer noch zum Beispiel sehr stark darauf achten, dass wir sowohl in der Familie als auch im Unternehmen alle gesund sind und gesund bleiben. Mhm. Das war zum Glück gutartig und ist auch zum Glück alles entsprechend weggekommen. Aber so eine Operation in der Richtung kann ich niemandem empfehlen.
Das, ja. Ja. Wow. Schön, dass wir zusammen sitzen.
Geflasht.
Ja, absolut. Ja, ich habe heute 2 Geburtstage und die feiere ich auch regelmäßig.
Ja, das ist gut. Ist das auch dein letzter Rat sozusagen, den du noch jemandem mitgeben würdest, der zuhört? Ist das auch in die Richtung, dass du sagst, nimm nichts als selbstverständlich an? Oder was wäre dein letzter Rat?
Was ist mein letzter Rat? Also.
Oder dein bester Rat? Oder der eine Rat, der dich
am
meisten...
Ich glaube, mein letzter, das ist jetzt die ganz spontane Nummer, das tue nur Dinge, hinter denen du stehst und die dich erfüllen und dir den Spaß machen. Alles andere fällt auf. Also alles andere führt dazu, dass irgendwann entweder du selbst oder jemand anders merkt, dass das eigentlich gar nicht so richtig dein Ding ist. Ja, und ich habe beispielsweise schon ganz früh gewusst, ich möchte Manager werden in einem Unternehmen, das mir Spaß macht. As it so happens, haben wir da ja eins, in dem ich das verwirklichen konnte und durfte. Und das merkt man, glaube ich, auch. Man merkt es, ob jemand seinen Job beherrscht, und man merkt es auch, ob jemand etwas mit Leidenschaft tut. Und das nicht zu tun und gegen die eigene Natur oder gegen die eigene Passion zu arbeiten, führt zur absoluten Leere irgendwann. Kann ich nicht empfehlen.
Okay. Ja, da kann ich auch nur zustimmen.
Auf jeden Fall. Dann, as it so happens, ist noch eine Phrase zum Schluss.
Yeah. Oh ja, boah, Wahnsinn, guck mal. Ich kann endlich mal hier was reinschmeißen. Ins Phrasenschwein.
Phrasenschwein.
Phrasenfallen. Ernie heißt er, weil wir earnen wollen da drin.
Weißt du? Ja, absolut.
Die letzten Knaller haben wir noch.
Ja, Knall.
2100, dein Wikipedia-Artikel. sozusagen, was ist der letzte Satz, also das, für das du sozusagen dein Lebenswerk oder was soll da stehen, ganz unten?
Boah, Halleluja. Halleluja. Soll da nicht stehen, nee, was ist Was soll da stehen? Das ist eine gute Übung.
Hm. Also lange Gedanken gemacht, natürlich.
Wie möchte man erinnert werden, ja.
Habe ich einen Timer oder so? Kann ich Telefonjoker nehmen?
Kannst jemand anrufen, kannst wenn du magst.
Ich wäre viel froher, wenn man da über die Firma hier und das Unternehmen reden würde, als über mich. Also ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, auch das, was mich jetzt ein bisschen stocken lässt.
Eine legitime Antwort.
Also ich bin persönlich nicht so der gläubigste Mensch. Ich glaube, an mich wird sich in 100 Jahren keine Sau mehr erinnern. Ich wäre froh, wenn sich da noch jemand an unsere Marke und unser Unternehmen erinnert und das und wofür es steht und wenn es das immer noch geben würde.
Also Brabus, dein Lebenswerk sozusagen dann.
Das wäre dann wahrscheinlich auch so, dass es, wenn es so wäre, ein Teil meines Lebenswerks wäre, ja, aber das ist tatsächlich meine erste Intuition. Also ich muss jetzt nicht, bei mir muss jetzt keiner sagen, war der tollste Typ der Welt, sondern mir wäre es wesentlich lieber, wenn sich die Leute an das erinnern, was wir hier machen. Und wir es auf eine gute Art und Weise weiterentwickeln in nächster Zeit.
Wow. Also vielen Dank für die Einblicke. Wir können es nur nochmal wiederholen. Ja. Denke hier auch klasse, was wir rumgekommen. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns auf Mile natürlich, hoffentlich.
Absolut, ich mich auch.
Daumen gedrückt, nächstes Jahr im April.
Perfekt.
Freuen uns auf euch und ich denke, alle anderen freuen sich auch auf euch.
Das kann man bestätigen, ja.
Ja.
Alright.
Vielen Dank.
Danke euch. Ciao.
Sehr, sehr cool.
Soll ich euch stoppen hier?
Du musst gar nichts machen.
Ich mach nichts. Wunderbar.
Wir waren natürlich nicht nur wegen des Podcasts bei Brabus, sondern haben uns auch den Brabus XRP, den für mich krankesten Pickup der Welt, ein 800 PS starkes S-Coupé und ein 900 PS bzw., haltet euch fest, 1500 Newtonmeter starken Maybach angeschaut. Was dabei rausgekommen ist, könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal @moremile anschauen. Nächster Gast in unserem Podcast ist Nikita Fahrenholz. Für alle, die noch ein paar Tipps brauchen, wie man ein 20 Milliarden Euro Startup aufbaut und für die wissen wollen, welches seiner Produkte beim Mile Festival zu finden sein wird, wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf euer Feedback.